Was ist das Schönste an der Adventszeit? Also für mich sind es die Lichter. Es ist doch schön, wenn es wird so früh dunkel und man geht auf die Straßen und man sieht die Weihnachtsbeleuchtung. Zu Hause hat man vielleicht Kerzen aufstehen. Also es gibt gewisse Lichter, die finde ich dann zu Hause nicht mehr schön, wenn sich Nachbarn da irgendwie aufwiegeln im Lichterstreit. Aber normalerweise ist das Schönste doch an der Adventszeit sind die Lichter. Dunkel, das ist nicht schön, das haben wir nicht gern. Dunkel ist bedrohlich. Und Lichter im Gegensatz, Lichter, die strahlen Wärme aus, strahlen Leben aus. Da ist Leben da, wenn Lichter da sind, Geborgenheit. Und wir haben ja auch allen Grund, Lichter anzuzünden, weil wir eben unsere Vorfreude auf Weihnachten Ausdruck geben wollen. Sagen, ja jetzt kommt dann die Zeit, wo das große Licht aufgeht. Nur beim ersten Weihnachten, da gab es keinen Advent. Beim ersten Weihnachten, da gab es keine Vorfreude, da gab es keinen ersten, zweiten, dritten, vierten Advent, kein Countdown, den alle mitgezählt haben. Der erste Advent hat ganz anders ausgesehen und ist auch viel länger gegangen. Ich möchte mal anfangen mit Jesaja. Was Jesaja, das war rund 700 vor Christus, hat Jesaja geschrieben. Und ich lese zwei Verse aus Jesaja 8 und 9. Und das ist, nachdem er ein sehr trostloses Bild gezeichnet hat. Menschen gefangen im Götzendienst, in der Finsternis, in Hoffnungslosigkeit. Und dann sagt Jesaja im Auftrag Gottes, aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. Sebulon und Naphtali, die Stämme, die haben so im Nordosten von Israel haben sie ihr Siedlungsgebiet gehabt. Die waren praktisch am weitesten weg von der Hauptstadt Jerusalem mit dem Tempel und dem religiösen Leben. Sie waren sie haben immer Kontakt gehabt mit den umliegenden Völkern und damit sind immer in Gefahr gestanden, mit dem Götzendienst weiter anzubandeln. Also sie haben damals auch 700 vor Christus noch nicht so den besten Ruf gehabt. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Nicht wahr? Jesaja schreibt hier von Zeiten der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit. Er schreibt von Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und genau darum gibt ja Gott sein Wort herein. Er möchte durch Jesaja wieder Hoffnung schenken. Und darum kommt dann diese Verheißung des Lichts. Und die Verheißung des Friedensreichs auch. Im Jesaja 9 steht weiter, die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. 700 Jahre vor Christus war das. Ich habe da mal versucht, so eine Zeitschiene aufzumalen. Auf der einen Seite Jesaja etwa 700 vor Christus, auf der anderen Seite Weihnachten. Nun, das ist nicht das letzte Mal, dass Gott geredet hat. Es ist weitergegangen bis zur Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar, den Babylonierkönig. Nach Jesaja sind noch Jeremia gekommen. Dann ist die Wegführung ja gekommen durch Nebukadnezar nach Babylon. Da gab es dann zum Hesekiel als großen Propheten. Dann im Jahre 539 vor Christus ist Kyros an die Macht gekommen. Das ist ein Perserkönig, hat die Babylonier besiegt und gleich darauf die Israeliten wieder zurück in ihr Heimatland geschickt. Und sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Und etwa 515 vor Christus ist dieser neue Tempel wieder geweiht worden. Und da gab es noch beim Beginn vom Tempelbau den Propheten Zacharia und bei der Tempelweihe etwa um 515 herum Maleachi. Und Maleachi ist nicht nur das letzte Prophetenbuch in der Bibel, sondern Maleachi ist wirklich der letzte Prophet des Alten Testaments. Der letzte Prophet des Alten Testaments. Später ist er noch, komme ich gleich drauf, die Stadtmauer gebaut worden und so weiter, aber Maleachi ist der letzte Prophet des Alten Testaments, mehr als 500 Jahre vor Christus. Und Maleachi ist wirklich ein Prophet. Ja, wir müssen uns überlegen, was heißt ein Prophet? Er sagt wirklich die Worte Gottes. Schon am Anfang, wie Maleachi anfängt, in diesem Buch ist die Botschaft des Herrn aufgeschrieben, die er Israel durch Maleachi verkünden ließ. Ich habe euch immer geliebt, sagt der Herr zu euch. Ich habe euch immer geliebt. Und in seiner Liebe sagt Gott nicht nur schöne Sachen, sondern er sagt auch, was da übel läuft. Kapitel 3 Maleachi sagt er, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau solche Betrüger wie euer Stammvater Jakob. Ihr habt schon immer gegen meine Gebote verstoßen, so wie es eure Vorfahren taten. Kehrt doch endlich um zu mir. Dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der allmächtige Gott. Das sind ganz, ganz starke Worte. Das ist Reden Gottes zu seinem Volk. Tadel drin, aber auch Zuspruch. Ich habe euch immer geliebt, sagt der Herr. Oder kehrt doch um zu mir, dann werde ich mir euch auch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Das sind Worte eines Propheten, das ist Gott spricht zu seinem Volk. Und das ist das letzte Mal passiert bei Maleachi. Und dann Schweigen. Mehr als 500 Jahre lang Schweigen. Ein halbes Jahrtausend Schweigen. Gott redet nicht mehr. Das religiöse Leben, das geht weiter in Galiläa. Sie haben den Synagogengottesdienst. Der Synagogengottesdienst hat sich entwickelt in der Gefangenschaft in Babylon. Sie haben keinen Tempel gehabt. Sie haben keine Opfer bringen können. Sie haben sich darum regelmäßig versammelt in kleineren Kreisen, haben über das Buch Mose geredet, Prophetenschriften, so sie die hatten, haben über die Auslegung der Gesetze diskutiert und haben als Ersatz für das Opfer, haben sie sich selber sehr, sehr streng an die Gesetze gehalten. Und dieser Synagogengottesdienst ist auch in Galiläa weitergegangen, 500 Jahre lang von Generation zu Generation. Auch heute noch, wenn man nach Nazareth geht, sieht man die Ruine einer Synagoge und die ist gebaut auf einem Fundament der Synagoge, die damals zur Zeit von Jesus in Betrieb war. Also Jesus hat dort gepredigt. Was sie gemacht haben, sie sind zusammengekommen, eben sie haben Schriften gelesen, Gottes Reden aus der Vergangenheit, was auch in die Zukunft gesprochen hat, aber sonst aktuell redet Gott nicht mehr. 500 Jahre lang, ein halbes Jahrtausend lang, redet Gott nicht mehr. Kein erster Advent, zweiter, dritter, vierter Advent, kein Countdown. Generationen kommen, Generationen gehen und sie wissen nicht, hat Gott uns vergessen? Steht Gott noch zu seinen Verheißungen? Politisch läuft einiges während dieser Zeit. Also ich muss vielleicht noch sagen, die 500 Jahre bis zu Weihnachten richtig abgegangen ist es ja dann nochmal etwa 30 Jahre später, als Jesus dann öffentlich aufgetreten ist. Komme ich gleich noch dazu. Aber ich möchte mich jetzt mal auf Weihnachten konzentrieren. Natürlich in der Bibel, wir finden Bücher, die noch später gekommen sind. Nehemia hat den Mauerbau, der ist beschrieben worden. Das ist ein Geschichtsbuch. Man merkt, Gottes Reden, Gottes Handeln ist dort drin, aber es ist kein prophetisches Buch mehr. Was im ganzen Umfeld abgegangen ist, dann 440 der Mauerbau etwa, dann hat 333 vor Issos Keilerei, habt ihr vielleicht gelernt in der Geschichte noch, hat Alexander der Große Darius den Dritten besiegt, den Perserkönig, und damit ist die Macht der Perser gebrochen worden. Und Alexander der Große hat sein mazedonisches Großreich aufgebaut. Er ist aber 10 Jahre später schon relativ früh gestorben. Keine Kinder gehabt, sein ganzes großes Reich ist aufgeteilt worden unter seinen Heerführern. Das sind die Diadochen gewesen. Und daraus sind dann diese sprichwörtlichen Diadochenkämpfe entstanden, dass sie gegeneinander sich bekriegt haben. Die wichtigsten für Volk Israel, das waren die zwei Heerführer, der Ptolemaios. Ptolemaios hat die Macht über Ägypten übernommen, aus dem sind dann die Ptolemäer hervorgegangen, diese Herrscherdynastie. Und Seleukos. Seleukos war der Herrscher über das ganze große syrische Gebiet. Die Seleuziden sind dann daraus hervorgegangen. Und die haben wieder, wie früher, das war Israel schon gewöhnt, dieser Kampf zwischen den nördlichen Ländern und Ägypten. Und das ist weitergegangen. Israel war wieder in dem Spannungsgebiet drin. Die Syrer, also die Seleuziden, haben da die Oberhand gewonnen, haben sich sehr stark versucht, den jüdischen Glauben zu unterdrücken. Daraus ist dann der Makkabäeraufstand entstanden, etwa 160 vor Christus, 165 vor Christus ist es dann zu der Wiedereinweihung vom Tempel gekommen, nachdem die Seleuziden den ziemlich geschändet hatten. Und aus den Makkabäern heraus ist dann als König, als Fürst eingesetzt worden, wieder ein Fürst von Israel, unabhängig Fürst und gleichzeitig oberster Priester, Hasmonäer. Das ist jetzt so für die geschichtsinteressierten Leute. Judas Makkabäus war der Erste, der den Aufstand, der Makkabäeraufstand herausgetragen hat. Makkabäer kommt von der Hammer. Darum heißt das Makkabäeraufstand und man redet davon, wenn man vom Aufstand redet. Judas aber an sich, die Familie vom Judas, hat sich auf einen Hasmon zurückverfolgt und darum hat die Familie sich die Hasmonäer genannt. Das heißt, von diesem Judas Makkabäer schließlich der letzte Überlebende von diesen Makkabäer-Brüdern hat dann die Hasmonäer-Dynastie gegründet. Das war am Anfang schon getrieben von dem religiösen Nationalismus, wieder Opfer bringen im Tempel, aber mit der Zeit hat sich das dann, haben sie ein Königtum aufgebaut nach griechischem Vorbild, wieder mit dem Adel und all dem, all den Sachen, die Gott eigentlich nicht vorgesehen hatte für sein Volk. Und dann ist auch eine rechte Zeit lang, konnte Israel unter Eigenherrschaft wieder unter den Makkabäern oder Hasmonäern konnte Israel dort existieren, bis im Westen dann eine neue Macht groß geworden ist. Das war 84 vor Christus, 86 vor Christus ist Athen durch die Römer erobert worden. Und schließlich kommen wir dann hierzu, 63 vor Christus erstürmt Pompeius die Tempelanlage Jerusalem. Israel wird zusammen mit Syrien zur römischen Provinz. Später wird dann Herodes, der Idumäer, als König eingesetzt. Herodes, das war die Idumäer, das war ein Volk so im Süden von Israel. Man weiß nicht recht, sind es die Edomiter gewesen oder andere. Die sind so angegliedert worden an die Juden, haben auch den jüdischen Glauben übernommen, aber das waren mehr so Papierli-Juden. Also so Papierli-Schweizer, gibt es Papierli-Juden, das waren solche Leute. Und Herodes als Adliger aus dieser Idumäer-Dynastie hat es geschafft, zum König zu werden. Natürlich gab es aus dieser Zeit einige religiöse Schriften. Wir sehen die ganzen Apokryphen im Alten Testament. Es gibt eben die Bücher Makkabäer, die geschichtlich beschreiben, was dort abgegangen ist. Es gibt Weisheitsbücher, Jesus Sirach. Es gibt religiöse Dichtung, sehr schöne, schwülstige Romane, das Buch Judith zum Beispiel, mit schönem religiösem Inhalt und alles, ist aber Dichtung. Keine Propheten, kein Reden Gottes. Warum nicht? Weil alles in Butter ist? Ich meine, früher, die Israeliten sind so gewöhnt gewesen, dass Gott Propheten schickt, weil eben nichts gut gelaufen ist. Propheten sind ja immer aufgetreten, um das Volk wieder zu Gott zurückzuführen. Und jetzt 500 Jahre lang kein Prophet? Waren denn alle so fromm? Nein. Es gab alles Intrigen am Königshof, es gab Machtmissbrauch, es gab das schöne Leben des Adels auf Kosten der armen Leute. Es war alles andere als ein Friedensreich, wie von Jesaja vorausgesagt. Aber trotzdem schweigt Gott. 500 Jahre lang, ein halbes Jahrtausend lang schweigt Gott. 500 Jahre lang, als ob Gott Anlauf nehmen müsste. Aber es gibt keinen Countdown, es gibt keinen Advent. Aber dann gibt es vereinzelte Anzeichen davon, dass etwas passieren könnte. Ein Priester in Jerusalem hat eine Erscheinung, wo er im Heiligtum seinen Dienst verrichtet und er kann nachher nicht mehr reden. Als dann gut 9 Monate später sein Sohn zur Welt kommt und er setzt sich gegen seine Verwandten durch und schreibt auf, nein, der muss Johannes heißen. Erst dann kann er wieder reden. Und dann kann er erzählen, dass ein Engel ihm begegnet ist. Ganz, ganz komisch. Es gibt Hirten, die haben irgendwo in der Nähe von Bethlehem ihre Herden gehütet und die erzählen so wirres Zeug von Engelserscheinungen auf den Feldern. Ganz, ganz komisch. Vielleicht so ein halbes Jahr später ist dann so eine Karawane eingetroffen in Jerusalem von Gelehrten aus dem Osten. Und die haben gesagt, sie hätten einen Stern des neugeborenen Königs der Juden gesehen und wollten den jetzt anbeten. Das hat Jerusalem schon ziemlich in Aufruhr gebracht. Ich meine, der König ist doch Herodes, auch wenn er nur Papierli-Jude ist, aber er ist der König der Juden. Also ich weiß nicht, wie viel die Leute in Galiläa von den Hirten mitbekommen haben und vom stummen Priester, aber das haben sie sicher auch dort vernommen, dass Leute den neugeborenen König der Juden anbeten wollten. Aber trotzdem immer noch, die Spannung steigt, aber immer noch kein Gottesreden. Und das Volk in Galiläa wartet weiter im Dunkeln. Und sie haben Erfahrung damit, im Dunkeln zu warten. Nach 500 Jahren haben sie, 500 Jahren ohne Gottesreden, haben sie Erfahrung damit. Und dann nach noch einmal etwa 30 Jahren, tritt dann Johannes auf, der Prophet, der Sohn von diesem stummen Priester. Endlich redet Gott wieder. Nach mehr als 500 Jahren redet Gott wieder. Und Johannes tritt auf mit Vollmacht, mit Hingabe, mit Überzeugung, mit vollem Einsatz. Was ihm dann später auch seinen Kopf kosten wird, buchstäblich. Aber Johannes tritt auf mit dieser Autorität, mit der Vollmacht. Und die Leute merken, da redet Gott wieder. Nach einem halben Jahrtausend Schweigen redet Gott wieder. Und die Leute strömen zu Johannes und wollen hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Und so wird Johannes dann zum Wegbereiter für Gottes Sohn. Und nach mehr als 500 Jahren Schweigen, Gottes Schweigen, redet Gott nicht nur zu seinen Menschen, sondern er lebt auch unter seinen Menschen. Was für eine Erfüllung von der Prophetie. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen. Jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Leidenschaftlich verfolgt Gott sein Ziel. Das heißt aber nicht, dass es immer schnell geht. Ein halbes Jahrtausend schweigen. Ich denke, wir kennen alle dunkle Zeiten oder die meisten von uns. Wir wissen es, wie es ist, im Dunkeln zu leben. Die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. Und wir wissen, wir kennen das Gefühl, wie es ist, wenn mein Gott redet nicht. Ich lebe im Dunkel und Gott schweigt. Wir werden nervös, wenn es über Tage, über Monate geht. Und über Jahre im Dunkel zu leben, ohne Reden Gottes, das ist für uns schon fast unerträglich. In Galiläa sind mehr als 10 Generationen haben im Dunkeln gelebt. Geboren im Dunkeln, gelebt im Dunkeln, gestorben im Dunkeln, ohne aktuelles Reden Gottes. Gut, sie haben immerhin Gottes schriftliches Wort gehabt, das war sicher eine große Hilfe. Aber Generationen haben sich gefragt, hat Gott uns vergessen? Steht Gott noch zu seinem Wort oder hat er seine Verheißung vergessen? Diese Generation haben nichts anderes gemacht, als den Synagogengottesdienst, auch den Tempelgottesdienst aufrechterhalten. Sie haben die Hoffnung, die sie gehabt haben, immer weitergegeben an ihre nachfolgende Generation. Sie haben die Hoffnung aufrechterhalten. Und damit sind auch diese Menschen Teil von Gottes Geschichte mit den Menschen geworden. Weil sie damit den Grund gelegt haben, dass Jesus, der Sohn Gottes, in ihrer Synagoge in Nazareth einmal predigen konnte. Gott hat seine Menschen nie vergessen. Jesus ist dann geboren worden, als die von Gott festgesetzte Zeit kam. Das ist, wie es Paulus schreibt im Galaterbrief: Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Warten ist nie einfach. Und im Dunkeln zu warten ist bestenfalls unangenehm, aber im Dunkeln zu leben, das kann sehr schlimm sein. Und wenn du im Dunkeln lebst, dann möchte ich dir keine Hoffnung machen, nach dem Motto, es kommt schon wieder gut. Eventuell kommt es nicht wieder gut. Eventuell kommt es dein ganzes Leben lang nicht gut. Aber eines weiß ich, Gott wird uns nicht vergessen. Er hat niemanden von uns vergessen. Und wenn die von Gott festgesetzte Zeit kommt, dann redet er wieder mit dir, mit uns, und dann sehen wir wieder ein großes Licht. Weihnachten ist das Versprechen, dass Gott uns nicht vergessen hat. Das Versprechen, dass Gott auch nach 500 Jahren, nach einem halben Jahrtausend Schweigen, seinen Plan mit uns weiterverfolgt. Und das gilt auch durchaus für unser persönliches Leben. Und ich möchte euch auffordern, diese Gedanken mitzunehmen in die Adventszeit, das Dunkel bewusst anzuschauen und zu wissen, dass Gott seinen Plan trotzdem durchzieht. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns liebst und dass du alles dafür gegeben hast. Wir möchten dir vertrauen, dass du deinen Plan mit uns zu Ende führst. Auch wenn wir manchmal meinen, dass du schweigst, auch wenn wir im Dunkeln leben. Danke, dass wir sicher sein können, dass eines Tages dein großes Licht über uns aufstrahlen wird. Amen.